Heft Nummer 4 vom ersten Jahr, Geistlicher Kampf. Und heute haben wir die Lektion Nummer 10. Ja, Alkohol und Kleidung. Ja, diese Lektion, die hat mir, sagen wir so, die bereitet mir Bauchschmerzen. Ne? Deswegen, weil wir hier konkreter werden. Ich denke, die gleichen Bauchschmerzen hatten auch die Apostel, als sie die Briefe geschrieben haben. Apostel Paulus, Apostel Petrus und auch Apostel Jakobus. Die ganzen Briefe vom Neuen Testament, weil wir, man ist in einem Spagat. Und der Spagat heißt, wir müssen über Heiligung sprechen. Der Glaube an Jesus, der verändert unser Verhalten, unser Benehmen. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht in der Gesetzlichkeit fallen. Das heißt, in Regeln, ne, aufstellen, eine Liste von Sachen aufstellen. Das heißt, wo liegt dann die Gefahr? Die Gefahr liegt ja eines, dass man gesetzlich wird und dann stirbt man geistlich. Die Buchstabe tötet. Wer gesetzlich wird, der stirbt langsam geistlich. Das heißt, er vertreibt ganz langsam den Heiligen Geist aus seinem Geist, weil er nicht mehr täglich Gott gehorcht, sondern er hat diese Regeln. Aber die andere Gefahr ist dann an der anderen Seite der Straße, sage ich mal so, dass ja die ganze Unordnung, danke Bruder Stefan, ne, die Unordnung sagen, ja, kein Problem, ein bisschen sündigen hier, ein bisschen sündigen da, alles kein Problem, wir sind doch nicht gesetzlich. Ne? Das ist auch sehr gefährlich. Noch heute habe ich eine Predigt gehört, wo ein Prediger das ganz klar erklärt hat. Es steht geschrieben, die Folge der Sünde ist der Tod. Die Ernte der Sünde ist der Tod. Und jetzt zum Beispiel, David hat gesündigt, hat Ehebruch gemacht. Und was hat er geerntet? Ja, viele, viele Probleme, dass sein Sohn eine Schwester vergewaltigt hat und dass sogar sein Sohn seine eigenen, von David, die Nebenfrauen vergewaltigt hat, öffentlich, ne? Und solche Sachen, ganz, ganz schlimme Sachen, das waren Folgen von der Sünde. Die Sünde hat immer ganz schlimme Folgen. Und darum ist wichtig, wir müssen immer den Leuten klar machen, Leute, bitte halt euch fern von der Sünde. Und dann müssen wir ja versuchen, so klar und konkret wie möglich zu sein, aber ohne jetzt Regeln aufzustellen. Ne? Das ist so ein Spagat. Wir müssen ganz klar erklären, das kommt vom Heiligen Geist, das muss von dem Heiligen Geist kommen. Und wenn jemand sagt, nee, ne, das will ich nicht, ich will die Heiligkeit nicht, die Heiligung nicht, weil ich doch frei bin, ne, das passt alles nicht zusammen. Lass uns mal hier diesen tollen Vers lesen, Hebräer 12, 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, 14. Ne, das ganze Heft handelt über Heiligung. Ne, wenn wir hier auf der ersten Seite schauen vom Heft, geistlicher Kampf und aktive Heiligung. Ne, warum habe ich das nicht direkt auf dem Umschlag geschrieben? Heiligung. Ne? Weil wenn ich das tue, wenn ich das täte, dann könnte ich sofort einpacken und wieder nach Hause gehen. Das heißt, ich würde alle meine Schüler verlieren. Wenn einer auf ein Buch sieht, Heiligung, ne, dann denkt er, alles, nur das nicht. Ne. Und darum habe ich so ein ganz tolles Bild genommen von, ne, seht ihr selber, ne, diese Bibel mit dieser Hand und so, ne, diese Hand, die gegen die Bibel haut und so. Ne, geistlicher Kampf, ja, darum geht es. Der Teufel will uns töten, will uns berauben, will uns kaputt machen. Ne? Und wie halten wir dagegen? Ja, durch die Heiligung. Ja, weil welche Waffen hat der Teufel? Ja, dass wir sündigen, dass wir Schuld auf uns laden. Wie können wir dagegen halten? Ja, dass wir nicht sündigen und dass wir den Wille Gottes tun. Das ist alles, sind gleich immer Synonyme. Synonyme, darum ist geistlicher Kampf ein Synonym für Heiligung. Ne? Aber wir müssen darüber reden, über Heiligung. Ich habe euch schon mal erzählt, diese Geschichte, wann der Tag war, ab dem ich mir das Wort Heiligung total wichtig geworden ist. Das war ein Tag, als ich in einer Jugendgruppe in einer Stadt in Südbrasilien gegangen war, ganz zufällig mit einer anderen Gruppe. Ich gehörte einer bestimmten Gruppe und diese Gruppe hat die andere Gruppe besucht. Und nur einmal, nur dieses Mal, und dieser Tag hat ein Jugendlicher dann die Predigt gehalten oder die Andacht gehalten und er hat mehr als 40 Minuten geredet. Und nachdem er jetzt 15 Minuten geredet hatte, dann kamen andere Jugendliche und haben gesagt, so, jetzt mach Schluss oder so, das ist zu lang. Ne? Weil ja in einer Jugendgruppe soll man nicht lange Predigten machen oder so. Er hat immer gesagt, ja, nur noch ein Vers, nur noch ein Vers. Und in dieser Geschichte, nur noch ein Vers, nur noch ein Vers, hat er so viele Verse in der Bibel genannt, die das Wort Heiligung benutzen, dass ich erstaunt war. Ich habe gesagt, ich wusste nicht, dass das Wort Heiligung so oft in der Bibel vorkommt. Und ab diesem Tag habe ich gesagt, die Heiligung ist ein wichtiges Thema. Und darum muss ich halt über Heiligung reden. Auf der nächsten Seite. Wir müssen halt konkreter werden im Bereich Heiligung. Wir müssen diese Sachen besprechen. Das heißt, wenn ihr jetzt nach Hause geht und sagt, der Rolf hat hier eine Liste erstellt von Sachen, die wir vermeiden sollen, ne? Die halte ich fest, ne? Die folge ich jetzt, ne? Dann drehe ich durch. aber das Gegenteil muss auch nicht sein, dass man sagt, der Rolf hat gesagt, bitte trinkt 5 Flaschen Wein am Tag oder so. Ne? jetzt mache ich das ein bisschen lächerlich. Das heißt, ich muss da eine Position dazwischen finden, die Gott gefällt, wo wir als Christen gut positioniert sind. Ja, und es ist die Aufgabe der Gemeinde, auch konkret zu werden. Ich kann nicht einfach immer hingehen und sagen, Leute, vergisst nicht die Heiligung. Und die Menschen machen alles Mögliche, alles, was Gott nicht gefällt. Und sie sagen, ja, warum tut ihr das alles? Ja, weil wir heiligen uns, unsere Gedanken, ne? Unsere Gedanken. Gedanken heiligen ist wichtig, haben wir auch studiert. Aber die Heiligung muss auch an den Körper ankommen. Das heißt, an unsere Art und Weise, wie wir handeln, was wir tun und so, ne? Und auch hier in Bezug zu dieses Thema Alkohol. Ne? Das heißt, es ist eine Aufgabe der Gemeinde, weil wenn jetzt ein Gemeindeleiter sieht, dass die Mitglieder der Gemeinde Sachen tun, die Gott nicht gefallen und nichts tut, nichts sagt, ne? Er trägt bei, dass sie langsam vom Glauben abfallen. Obwohl es sehr, sehr kompliziert ist. Ne? Ich bin schon mehr als 20 Jahre Pastor und Gemeindeleiter, ich weiß, es ist sehr kompliziert, zu einer Person kommen und sagen, Bruder oder Schwester, das, was du tust, gefällt Gott nicht. Ne? Das ist nicht in Ordnung, das verstoßt gegen das Wort Gottes und so. Das ist sehr, sehr kompliziert. Viele Gemeindemitglieder, die werden wütend, ne? Die sagen, in dieser Gemeinde komme ich nie mehr. Ne? Das habe ich schon öfter erlebt. Öfter. Und nur als ich angefangen hatte, über das Thema zu reden, haben die Leute schon angefangen zu schreien, dass sie das nicht wollten, dass ich diese Themen anspreche, hier, wie wir heute besprechen werden oder ähnliche, ganz konkrete Sachen. Es ist schön, wenn man so redet, Heiligung, alles theoretisch, aber das muss konkret werden. Weltliche Bräuche zu verlassen. Wir reden die ganze Zeit, ja, Weltlichkeit, aber es ist dann Weltlichkeit, es sind ganz konkrete Sachen, eine Einstellung, eine Einstellung, okay, aber diese Einstellung, die wird zu einer Lebensart, zu konkreten Handlungen, ne, und das ist verknüpft, Wenn wir die Weltlichkeit meiden sollen, bedeutet, wir sollen diese Lebensart lassen und eine andere aufnehmen. Und das ist alles ganz konkret. Das geht um unsere Gestik, unsere Wörter, unsere Blicke und auch, was wir zu uns nehmen, welche Lebensmittel und auch, wie wir uns kleiden. Es geht um alles. Nicht nur um das hier. Es gibt Leute, die das dann reduzieren. Die sagen, ich trinke keinen Alkohol, ich kleide mich anständig, ich bin ein guter Christ. Nein, okay, das wäre eine Reduktion. Aber das dürfen wir auch nicht machen. Aber es ist, sind, ich sage mal so, sind ganz wichtige Themen. Ich könnte hier über 100 andere Themen sprechen. Ich habe diese ausgesucht, weil ich gemerkt habe, dass diese quasi so die wichtigsten, nicht nur diese zwei, sondern hier gibt es in den nächsten Lektionen gibt's andere, wie jetzt Götzendienst, Aberglaube, Okkultismus und Esoterik. Das heißt, wir haben hier drei Lektionen, die sagen so diese konkreten Sachen besprechen. Aber hier, heute geht's um Sachen, die jetzt auch Christen betreffen, weil ja Götzendienst, Aberglaube, Okkultismus und Esoterik, das sind so mehr Sachen, wo, sagen wir so, wo niemand sagen würde, nee, das will ich jetzt tun oder so, bitte kritisiere mich nicht. Aber Alkohol und Kleiden, das ist schon ein problematisches Thema. Viele fühlen sich angegriffen. Das will ich nicht tun. Jeder darf trinken, wie viel er will. Ist auch nicht Sünde, muss ich ganz klar sagen. Die Bibel sagt nicht, es ist Sünde, Alkohol zu trinken. Die Bibel sagt es nicht und ich sage es auch nicht. Aber trotzdem möchte ich das Thema besprechen. Zweite Überschrift, Auflistung der christlichen Sitten. In meiner Jugend habe ich versucht, sowas zu machen, so eine mentale Liste mit Sachen. Ja, dies ist Sünde, weil es im Bibelvers so und so steht und jenes ist Sünde und das andere ist Sünde, so eine Liste. Das habe ich versucht in einer Zeit, einer Zeit lang, ich sage mal so in dieser Zeit vor meiner Bekehrung, in der Zeit, wo Gott angefangen hat, mich zu berühren in den geistlichen Sachen, in den geistlichen Themen. Und dann habe ich damit angefangen, nachzudenken, was ist jetzt Sünde? Die Sünde, die ist schlimm. Die Sünde, die lädt uns mit Schuld und das verurteilt uns. Und das ist falsch, das will ich meiden, etc. Und dann habe ich angefangen mit solchen Listen. Aber solchen Listen sollen wir nicht machen. Dürfen wir nicht machen, weil das ist Gesetzlichkeit. Und hier habe ich drei negativen Folgen von solchen Listen. Folge Nummer 1, ganz schlimm, die Gesetzlichkeit, sie ist die Folge, wenn das Christsein an Äußerlichkeiten festgemacht wird. Ganz, ganz schlimm, weil diese gesetzlichen Menschen, die gucken das Äußerliche, die gucken, was kleidest du, wie benimmst du dich und wie redest du und das heißt äußerliche Sachen. Was isst du oder trinkst du das und das? Äußerliche Sachen. Und da wird das Problem generiert, dass Menschen zu Heuchler werden. Weil wenn das christliche Leben zu sehr an äußerlichen Sachen festgemacht wird, dann geschieht sehr oft die Gefahr, dass die Leute eine Fassade aufstellen. Die sagen, okay, dann mache ich dies und das nicht, ich rauche nicht, ich betrinke mich nicht und ich kleide mich anständig und gehe jede Woche zum Gottesdienst und so weiter und so weiter und spende viel für die Gemeinde. Und alle sagen, du bist ein perfekter Christ. Du trinkst nicht, du rauchst nicht, du gehst nicht in einen Club, einen Nachtclub oder so, und du kleidest dich anständig, du bist ein perfekter Christ. Aber die sehen nicht, was wirklich passiert, wie es aussieht im Inneren dieser Person. Verstehen? Das ist die Folge von dieser Gesetzlichkeit, den Glauben festmachen in Äußerlichkeit. Das ist ganz, ganz schlimm. Zweiter Punkt, zurückbleiben in der Zeit. Es gibt Leute, die in der Geschichte gesagt haben, ja, Mann, der soll diese und jene Kleidung tragen, eine Frau soll diese und jene Kleidung tragen. Okay, vor 200 Jahren hat das jemand gesagt, ein ganz wichtiger Pastor hat das gesagt. Und dann, es gibt solche Gemeinden, habe ich schon im Internet gesehen, die tragen bis heute, das heißt 200 Jahre lang, die gleiche Kleidung, weil der Pastor so und so, sehr wichtig, sehr, ja, ein Mann Gottes, hat gesagt, eine Frau, ein Mann muss diese Kleidung tragen. Und dann stellen sie sich auf der Straße mit solcher Kleidung und evangelisieren. Ja, ihr erinnert euch sicher, dass ich schon öfter gesagt habe, evangelisieren bedeutet, die Menschen einzuladen werden wie uns. Und wenn jemand dann mit einer Kleidung auftretet auf der Straße, die jetzt vor 200 Jahren in Mode war, dann denken die Leute auf der Straße, so will ich nicht werden. Solche Kleidung will ich nicht tragen. In so eine Sekte will ich nicht rein. Und dann sagen diese Leute, diese gläubige Christen, naiv, die sagen, die Menschen heutzutage wollen sich nicht bekehren, die sind alle gottlos, ne? Die gehen alle in die Hölle. Ja, logisch. Das heißt, logisch, dass die Menschen sich nicht zu so einem Glauben bekehren wollen, weil es wird so festgemacht. Du musst dich so kleiden wie vor 200 Jahren. Es ist jetzt ich benutze absichtlich einen lächerlichen Beispiel, weil ich einfach euch nicht zu nahe treten will. Darum mache ich einige Sachen so ein bisschen ironisch und lächerlich, damit wir, sagen wir so, durch ein Extrem merken, was manchmal passiert, was manchmal passiert kann. Was können wir dann tun? Was können wir dann tun? Das Gegenteil. Was wäre dann das Gegenteil von so einer Idee? Das Gegenteil wäre, dass wir Prinzipien aufstellen. Prinzipien. Ich sage, die Kleidung ändert sich, aber die Prinzipien bleiben. Ne? Wie jetzt Anstand oder andere, die ich nachher besprechen werde. Prinzipien. Das heißt, allgemeine Ideen, die man immer anwenden kann, die ganze Zeit anwenden kann. Ja, und die Folge von Gesetzlichkeit und so geistlicher Tod, Christen, die anhand von Regeln leben, gehen unter im Glauben. Ja, das werden wir öfter sehen. In ein paar Wochen fangen wir an, in einem Monat fangen wir das nächste Jahr an, das heißt die nächsten vier Hefte, die handeln über Bibelpanorama, das heißt alle Bücher der Bibel, und dann werden wir öfter im Neuen Testament hauptsächlich dieses Problem sehen. Die meisten Briefe des Neuen Testaments, die handeln über dieses Problem Gesetzlichkeit. Es war sehr stark unter den Juden, diese Idee, ja, hier 500 Regeln und wenn du die hältst, dann gehst du garantiert zum Himmel. Das heißt, völlig falsch. Es gibt noch heute Leute, die so denken. Das ist falsch, das müssen wir bekämpfen. Wenn jemand so anfängt, das ist, weil diese Person das Evangelium nicht verstanden hat. Wie heißt dann das Evangelium? Paulus sagt, ich predige das Evangelium des neuen Lebens im Geist. Das Evangelium des neuen Lebens im Geist. So nennt Paulus seine Botschaft. Das heißt, wir leben durch den Heiligen Geist. Wir haben geistliches Leben und der Heilige Geist, der führt uns die ganze Zeit. Und wenn Leute jetzt versuchen, Regeln zu folgen, dann sagen die, so, Heiliger Geist, heute brauchst du mich nicht zu führen. Ich brauche dich heute nicht, weil ich habe doch die Regeln. Versteht ihr? Das sind zwei Positionen. Wir können die zwei nicht gleichzeitig halten. Ne? Darum ist wichtig, ich habe hier eine Einleitung gemacht über Thema Gesetzlichkeit, damit ihr versteht, dass alles, was ich jetzt reden werde über Alkohol, ich will nicht gesetzlich klingen. Ich will einfach, ich sage so allgemeine Ideen, Prinzipien über dieses Thema besprechen, damit wir uns vielleicht entscheiden, einen Gang runterzuschalten in diesem Bereich, ne? Oder das Thema ein bisschen besser zu verstehen. Vielleicht haben wir uns nie Gedanken darüber gemacht, ne? Ist auch kein Problem. Aber irgendwann sollten wir uns Gedanken über dieses Thema machen. Alkohol, Überschrift, Alkohol. Und unten in der Fußnote, da habe ich einen Internetseitenlink eingefügt. Focus.de, Gesundheit, Ratgeber, Psychologie, Sucht, deutsche Studie, Alkohol ist 114 Mal tödlicher als Marihuana. Nur dieser Link spricht schon selbst. Ja? Alkohol ist die tödlichste Droge überhaupt. Ne? Bitte jetzt sich anschnallen, ne? Nicht vom Stuhl fallen. Es sterben an ihm und seine Folgen mehr Menschen als an den Drogen. Wer würde hier die Drogen befürworten? Wer würde sagen, ja, lass uns Marihuana, lass uns alle Drogen frei machen. Lass es die Drogen erlauben. Ne? Die Regierung soll die Drogen erlauben. Wer von uns würde das befürworten? Niemand. Ne? Niemand. Weil wir ja, glauben, die Christen sind und wir wissen, Drogen sind vom Teufel. Drogen töten. Drogen versklaven. Drogen, die machen süchtig. Drogen, die machen das Leben kaputt. Drogen machen alles kaputt. Machen die Familie, die Gesundheit, die Finanzen, alles kaputt. Drogen sind schlimm. Aber trotzdem steht es, Alkohol tötet. Das heißt, es sterben mehr Menschen an den direkten oder indirekten Folgen von Alkohol als an den Drogen. Aber warum erkennen die wenigsten seine Gefahr nicht? Sondern die meisten. Die meisten erkennen die Gefahr nicht. Nur die wenigsten erkennen die Gefahr. Logisch, weil eine Droge, die macht ganz schnell süchtig. Wenn einer 4-5 Mal eine Droge benutzt hat, dann ist er süchtig. Und dann ist er krank, dann geht er nicht mehr arbeiten und dann gibt er sein ganzes Geld für Drogen aus, etc. Dann merkt alle, oh, Droge ist schlimm. Ne? Aber Alkohol, ne, kommt langsam und so weiter. Und wenn jemand jetzt einen Unfall gehabt hat, weil er jetzt ein Glas Bier getrunken hat, dann kommt es nicht ihm in der Idee zu sagen, ja, ich hatte einen Unfall, weil ich ein Glas Bier getrunken habe. Ne? Dieses Beispiel hatten wir schon zweimal sogar. Hatten wir hier in Deutschland vor 4 Jahren, ne, dass jemand ein paar Schlucke Wein getrunken hat und einen Unfall gehabt hat mit dem Auto. Und nach 3-4 Monaten wieder das Gleiche. Wieder ein bisschen Alkohol, Wein und wieder ein Unfall. Aber diese Person ist nicht zur Idee gekommen, zu sagen, Schuld ist Alkohol. Versteht ihr? Diese Person ist es nicht ihr durch den Kopf gegangen, zu denken, oh, ne, warum? Wo ist der Zusammenhang? Ja, Alkohol. Was muss ich tun? Aufhören zu trinken? Nein. Was hat sie getan? Die hat sie ihren Führerschein abgegeben. Ne? Ich baue zu viele Unfälle. Ne? Versteht ihr? Die Leute erkennen gar nicht den Ursprung von den Problemen. Ne? Okay, diese Unfälle, was diese Schwester gehabt hat, die waren nicht so schlimm. Blechschaden, okay. Aber viele Unfälle sind schlimm, wo Menschen sterben oder gelähmt werden. Oder passieren viele Sachen. Zum Beispiel jetzt, ein Mann schlägt die Frau. Die Frau hat nicht getrunken, nur der Mann. Aber die Frau trägt die Folgen. Oder sündhafter Sex. Ja, weil man weiß, wenn jemand trinkt, dann nimmt er die Sachen jetzt nicht mehr so ernst. Darum, ne, wenn jetzt eine Frau ein bisschen Bier oder Wein trinkt, dann ist sie viel mehr, ich sage mal so, offener für die Ideen, außer ehelichen Sex zu haben. Ne? Und dann, was ist die Folge? Vielleicht Abtreibung. Ne? Weil dann ein unerwünschtes Kind auf dem Weg ist. Abtreiben. Was ist Abtreibung? Töten eines Menschen. Oder Alleinerziehung, was auch sehr, sehr, sehr schwer ist. Arbeitslosigkeit. Ne, Arbeitslosigkeit. Wenn jetzt ein Mann ein bisschen Bier getrunken hat und in der Fabrik einen Unfall hatte, vielleicht hat er sich verletzt und dann ja, kann nicht mehr arbeiten, wird arbeitslos. Was ist dann die Folge? Ja, dass seine Frau und seine Kinder ja von Sozialgeld leben müssen und dann viel, viel weniger Geld haben. Sozialer Abstieg. Ne, ihr merkt schon, es gibt viele, viele andere Folgen. Nicht nur der Tod. Der Tod ist schon 114 Mal mehr. Aber es gibt auch viele, viele andere ganz schlimme Folgen, ne, von Alkohol. Ne, von Alkohol. Und lass mal sehen. Schwester Nelly, würdest du bitte hier Johannes 10,10 lesen? Schwester Nelly, würdest du bitte hier Johannes 10,10 lesen?
Teufel kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 10,10.
Ja, der Teufel, der will alles kaputt machen. Er will alles kaputt machen. Ja, wenn jetzt der Teufel erscheinen würde vor einer Person und sagen, hör zu, ich will dein Leben zerstören. Ich will alles kaputt machen, was du hast. Alles, was du hast, deine ganzen Gegenstände, die du erkauft hast, will ich zerstören Dein Bankkonto will ich alles verbrennen, alles Geld, was du auf dem Konto hast. Ich will deinen Job wegnehmen, dass du arbeitslos wirst. Ich will deine Ehefrau wegnehmen. Ich will deine Kinder wegnehmen. Ich will deine Gesundheit wegnehmen. Und ich will, dass du sehr schnell stirbst. Wie viele Menschen würden sagen, okay, alles klar, ich mach mit, tue das. Wie viele Menschen würden das tun? Niemand, ne? Logischerweise, niemand. Niemand würde sagen, ja, okay, dann nimm mir alles weg, meine Frau, meine Kinder, meine Möbel, mein Geld, meine Arbeit, nimm alles weg und kein Problem. Bin einverstanden. Niemand würde das tun. Das heißt, stell dir jetzt, ne? Stellen wir uns hier in Gedanken uns vor, wir sind der Teufel. Ne? Das heißt, wie denkt der Teufel? Er denkt, das will ich tun. Die Menschen arm machen, alles kaputt machen, denen alles klauen, was sie haben, zerstören. Aber wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Drogen ist ein Beispiel. Okay, durch Drogen hat er ganz viele Menschen genau das gemacht. Arbeitslos, Konto, Familie, alles weg. Aber die meisten Menschen, die sind schon so schlau und merken, nee, mit Drogen will ich nichts zu tun haben, ne? Weil ich will doch meine Familie, mein Geld, meine Sachen. Muss der Teufel da was anderes einfallen. Und das ist einer dieser Sachen, Alkohol. Alkohol. Das heißt, die meisten Menschen sagen, nee, ich nicht, ich werde nie, ne? Ein Alkoholiker. Ich habe es unter Kontrolle. Ne? Und, ne? Und vielleicht, ich sage mal so, 95% der Leute, die das sagen, schaffen es auch, aber es gibt 5%, die es nicht schaffen. Die es nicht schaffen. Die denken, ich habe es unter Kontrolle, aber habe es nicht unter Kontrolle. Ja? Was haben die einen mit den anderen zu tun? Was hat denn die anderen mit den anderen zu tun? Weil das ist eine gegenseitige Unterstützung. Die Menschen, die sagen, ich habe es unter Kontrolle, die sind ein Vorbild für die anderen. Die anderen denken, aber ich habe es auch unter Kontrolle, aber sie haben es nicht unter Kontrolle. Und dann sind sie einen schlechten Vorbild, ein negativer Vorbild für die anderen. Lass mal sehen, wo habe ich das? Ja, ich gebe hier ein Beispiel. Ich sage mal ganz klar, jeder hat irgendwann mal angefangen, Alkohol zu sich zu nehmen. Jeder, ne, der jetzt trinkt, jeder, der jetzt ein Problem mit Alkohol hat, jeder, der jetzt ein Betrunkener ist oder ein Problem mit Alkohol. Viele sind nicht betrunken, aber haben ein Problem mit Alkohol. Hatten schon einen Unfall oder hatten irgendwas oder haben schon eine Frau geschlagen wegen Alkohol. Viele haben das schon erlebt. Das heißt, alle haben irgendwann mal angefangen. Ne? Niemand ist schon geboren mit einer Flasche im Mund. Ne? Das heißt, alle haben irgendwann angefangen. Und die Frage ist, wie hat es angefangen? Warum nimmt jetzt ein Jugendlicher ein Glas Bier oder Wein und trinkt es? Warum? Ja, weil er irgendwo gesehen hat, dass jemand anderes es getan hat. Und dann denkt er, oh, wenn der das getan hat, wenn der so glücklich ist, wenn er das tut, dann will ich auch glücklich sein, ne? Und das auch tun, ne? Das heißt, jeder, der angefangen hat zu trinken, hatte ein Vorbild, eine andere Person, die das ihm gezeigt hat. Versteht ihr? Das heißt, wenn jetzt, ich sag mal, wenn jetzt 100 Personen trinken und 5 davon werden Alkoholiker, ja, das heißt, es gibt 5 Menschen, die jetzt schuldig sind, vor Gott einen Alkoholiker gemacht zu haben, weil sie ein Vorbild waren. Und wir Christen, dann ist es viel, viel schlimmer. Versteht ihr, wenn jetzt ein junger Mann oder eine junge Frau sehen würde, ne? Theoretisch, weil ich das nicht mache, aber theoretisch sehen würde, wie ich jetzt ein Glas Bier trinke und sage, oh, der Bruder Rolf, ne? Der ist ein Pastor, ein Missionar, er trinkt ein Glas Bier. Wenn er das tut, dann kann ich es auch tun, ne? Wenn es für ihn kein Problem ist, dann ist es für mich auch kein Problem. Wenn 100 junge Menschen das machen, 95 werden keine Alkoholiker. Okay, aber 5 werden Alkoholiker und dann bin ich schuld, dass 5 junge Menschen Alkoholiker geworden sind. Das heißt, dass sie ihre Gesundheit verloren haben, ihre Familie verloren haben, ihr Geld verloren haben, ihre Arbeit verloren haben und so weiter. Das heißt, dass der Teufel ihr Leben auf Erden eine Hölle gemacht hat. Das ist eine Riesenschuld. Das ist ein Riesensproblem. Und Jesus hat gesagt, ihr sollt Salz der Erde und Licht der Welt sein. Und das ist jetzt nicht, das entspricht nicht. Darum sollten wir wirklich uns Gedanken machen, ob es nicht angebrachter wäre, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, eine Person, die das Alkohol abgesagt hat. Ich weiß, wie das auf Portugiesisch heißt. Eine Person, die gesagt hat, ich trinke nie mehr. Oder ich habe mich entschieden, nicht mehr zu trinken. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das wäre, was? Nein, Schwester. Nein. Ich war nie Alkoholiker. Ne? Aber ich habe mich irgendwann entschieden, nicht mehr zu trinken. Auch wenn ich kein Alkoholiker war. Anti-Alkoholiker. Ja, ist auch nicht das richtige Wort. Es gibt ein Wort, aber... ja, okay, danke, Bruder Stefan. Abstinent. Ne? Abstinent. Abstinent heißt, ne? Man muss nicht jetzt ein Alkoholiker gewesen sein, damit man ein Abstinent wird. Das ist eine Lebenseinstellung. Wie jetzt Leute Vegetarier sind, gibt es andere, die abstinent sind. Das ist eine Lebenseinstellung. Und ich habe diese Lebenseinstellung. Ich trinke nicht. Wenn jemand kommt und sagt, hier ein Glas Bier, dann sage ich, danke dir, aber bitte einen Saft oder eine Cola. Ne? Und so. Und das ist eine Lebenseinstellung. Da gibt es auch andere Ideen, die wir nachdenken sollten in diesem Bezug. Warum wir das machen sollten, das heißt diese Idee, abstinent zu werden. Lass uns mal diese zwei Verse lesen. Schwester Assi, würdest du bitte hier diese zwei Verse, Lukas und Epheser, bitte lesen?
Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag und Versehens über euch kommt. Lukas 21, 34. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Epheser 5, 18.
Ein interessanter Vers in Bezug zu Alkohol ist dieser Vers, wo Paulus zu Timotheus sagt, ne, trinke ein bisschen Wein für deinen Magen. Und die meisten interpretieren das so und sagen, oh, schau mal, der Apostel Paulus selbst hat gesagt, Timotheus, trink Wein. Ne? Aber Paulus meint genau das Gegenteil. Das heißt, der Zusammenhang ist genau das Gegenteil. Weil zu jener Zeit gab es die Medikamente, die es heute gibt, nicht. Versteht ihr? Früher gab es keine Medikamente, gab es keine Apotheke. Und wenn jetzt Leute Magenprobleme hatten, was konnten sie dagegen tun? Warum hatten die Leute Magenprobleme? Ja, weil das Wasser manchmal kontaminiert war mit Bakterien. Und wie kann man jetzt Bakterien töten mit Alkohol? Das heißt, Wein war eine Art, wie man eine Infektion, Mageninfektion bekämpft. Versteht ihr? Das heißt, lag auf der Hand, dass Timotheus das gemacht hätte. Alkohol zu sich nehmen, um seine Mageninfektion zu bekämpfen. Aber Timotheus hat das nicht gemacht. Timotheus hat gesagt, ich bin abstinent, ich trinke kein Alkohol. Auch wenn ich eine Mageninfektion habe. Und Paulus hat gesagt, Timotheus, bitte sei nicht so radikal. Nimm das Medikament. Nimm das Medikament. Das ist jetzt, betrachte es als ein Medikament. Ne? Entschuldigung, kannst du das wiederholen? Aha. Ja, ne? Das heißt, heute brauchen wir nicht mehr den Wein trinken als Medikament, weil wir haben andere Medikamente. Aber wie du, Schwester Nelly, gesagt hast, es gibt Medikamente, die jetzt Alkohol haben. Ne? Kein Problem. Wenn jetzt ein Medikament Alkohol hat, dann sage ich, nee, dieses Medikament nehme ich nicht, weil es Alkohol hat. Nee, ich bin abstinent. Jetzt kein Wein oder Bier oder Whisky trinke, aber wenn jetzt ein Medikament Alkohol hat, dann habe ich kein Problem damit. Es ist ein Medikament, ich brauche es für meine Gesundheit, dann nehme ich es. Ne? Nur, ich sage mal so, dann gibt es Leute, die dann jetzt zu den falschen Gedanken kommen und denken, ah, der Pastor hat mir verboten, Alkohol zu trinken, was mache ich dann? Ja, dann kaufe ich mir dieses Medikament, was Alkohol hat. um ne, mich zu berauschen. Ne? Das ist wieder so eine gesetzliche Sache. Versteht ihr? Das ist völlig falsch. Ne? Darum dürft ihr nicht verstehen, dass ich irgendwas verbiete. Ich denke nur einfach nach. Ich versuche hier eure Gedanken zu fördern über dieses Thema und merken, dass es ein wichtiges Thema und eine gefährliche Sache ist, wo der Teufel viel mitspielt. Und heutzutage ist es noch viel, viel gefährlicher geworden durch die Werbung. Weil Alkohol ist eine Industrie und die Inhaber dieser Industrie, die verdienen Unmengen Geld. Und wie bewirken sie, dass Menschen immer mehr trinken, immer mehr? Ja, durch Werbung. Und was ist Werbung? Werbung ist Psychologie. Psychologie, die zeigt, oh, schau mal, da trinken ein paar Leute ein Bier und sie sind so glücklich. Ne? Und das ist ein Bild, was sich dann im Kopf der Menschen festmacht. Und die jungen Menschen, die denken, ich bin depressiv, was tue ich? Ich trinke jetzt ein Bier und dann werde ich so glücklich wie die im Fernsehen. Oder das ist unbewusst. Das brennt sich in den Unbewussten der Menschen rein. Ne? Und dann kaufen immer mehr Menschen Alkohol. Immer mehr. Es gibt Leute, die ne, das zu ihrem Lebensstil gehört, immer Alkohol trinken. Es gehört zum Lebensstil. Und wenn ich sage, wie wäre es nicht Alkohol trinken, dann denken viele, ja, was soll ich dann tun? Ne? Wie soll ich leben? Ne? Ich erinnere mir hier den Witz, was ich ein paar Mal erzählt habe vom Fernsehen, ne? Von diesem jungen Mann, der Sky verkaufen wollte und gefragt, an der Tür geklingelt hat und gefragt, hat gesagt, ich verkaufe Sky. Wissen Sie, um was es geht? Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, um was es geht, aber wir haben keinen Fernseher. Und seine zweite Frage war, und welcher ist Ihr Lieblingskanal? Und so ähnlich ist das auch mit dem Alkohol. Das heißt, es gibt Leute, die einfach sich gar nicht vorstellen können, ohne Alkohol zu leben. Sie sind so gewöhnt, für den ist es so ein System, ihr Großvater, ihr Urgroßvater, ihr Vater hat das gemacht und dann denken, die kann sich gar nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die es nicht tun. Ne? Aber es gibt solche Leute. Ich bin ein Beispiel. Ne? Ich bin ein Beispiel. Und ne, wie ihr schon gemerkt habt, ich bin quick lebendig, quick gesund. Ne? Ich sage mal so, mit meinem Alter, 48 Jahre, aber ziemlich gesund und Alkohol würde hier nicht beitragen, für meine Gesundheit. Habe ich in mein ganzes Leben vielleicht 3 Flaschen Wein getrunken. Mein ganzes Leben. Und nie eine ganze Flasche Bier ausgetrunken oder so. Und bin hier, lebendig. Ne? Schaff das, ganz normal. Ne? Ja, und spare sogar Geld. Okay, Witz beiseite. Ja, dafür gebe ich Geld für Saft und so, solche Sachen aus. Ja, wir sind berufen, Vorbilder für das Gute zu sein. Ja, eine wichtige Frage, ne? Eine wichtige Frage, eine theoretische Frage. Wenn du etwas machen könntest, was beitragen würde, dass Menschen sich nicht mehr betrinken in der Welt, dass Menschen nicht mehr jetzt ihre Arbeit verlieren, weil sie getrunken haben oder einen Unfall bauen, weil sie getrunken haben oder ne, ihre Frau schlagen, weil er getrunken hat und so weiter. Wenn du beitragen könntest, dass es weniger solche Probleme gäbe, würdest du das dann tun? Ne, eine theoretische Frage. Und die Antwort ist, ja, wir können. Wir können dazu beitragen, indem wir abstinent werden. Indem wir sagen, ich bin ein Vorbild. Ich habe das geschafft, du kannst es auch. Ne, wir sind Vorbilder. Und dann können wir Menschen beeinflussen, Alkohol zu lassen. Leute, die jetzt übertreiben, dass sie weniger machen. Ne? Wir können sie beeinflussen, indem wir uns selber als Vorbilder darstellen. Das ist ein Vorteil, wenn man abstinent ist. Aber wenn wir kein Abstinent sind, wenn wir sagen, ja, ich trinke ab und zu ein Bier, und dann können die anderen sagen, ja, ich trinke ab und zu 10 Bier. Ne? Das heißt, dann sind wir nicht mehr Vorbilder, dann hilft es nicht mehr als Vorbild, wenn wir sagen, ich trinke ab und zu ein Glas Wein. Dann ist es kein Vorbild mehr. Dann verliert man diese Autorität, um das zu sagen zu können. Ne? Ja, Das sind viele, viele Gedanken, die sehr wichtig sind in diesem Bezug. Und ich denke, dass die Vorteile, dass Alkohol hat, so klein sind. Ja, weil viele sagen, ja, aber es ist doch gut für die Gesundheit und so. Aber die Vorteile sind so klein im Vergleich zu den Nachteilen, zu das ganz Schlimmes, was Alkohol tut, dass es wirklich ein vernünftiger Mensch nicht schwer fallen sollte, zu diesem Entschluss zu kommen, abstinent zu werden. Ne? Aber jeder ist frei. Das ist kein Gesetz. Es steht nicht in der Bibel. Ne? Aber die Ideen sind auf dem Tisch und jeder muss selber wissen, was er tut. Gut, nächstes Tabuthema. Kleidung. ja, hier erste Überschrift, Prinzipien. Ne? Prinzipien. Ne? Es geht nicht, ne, dass ich sage, du musst einen Rock oder eine Hose tragen, die jetzt pink oder gelb oder schwarz oder lang oder kurz oder so ist, darfst oder nicht darfst oder so etc., sondern ich versuche das anhand von Prinzipien, so dass man, ich sage mal so, einen Rahmen schafft. Das heißt, wir dürfen uns nicht der Welt angleichen, ne? Aber wir müssen auch nicht genau das Gegenteil machen, was die Welt macht. Aber wir müssen wissen, was ist schön, was ist teuflisch. Ne? Der Teufel benutzt die Kleidung. Ne? Warum habe ich auch dieses Thema gewählt, Kleidung? Weil ihr wisst, habt ihr schon gemerkt, dass wenn das Thema Heiligung ins Spiel ist, zum Beispiel 1. Thessalonicher, ne? 1. Thessalonicher 4, ein ganz wichtiger Vers über die Heiligung, wo es auch steht, dass man der Heiligung suchen soll, 1. Thessalonicher 4. Und wenn wir den Kapitel 4 von 1. Thessalonicher lesen, merken wir, es geht um Unzucht. Unzucht. Ne? Unzucht ist sehr schlimm. Heiligung hat sehr viel mit Unzucht zu tun. Wer jetzt keine Unzucht tut oder Ehebruch, ne, der hat schon, sagen wir so, die Hälfte der Heiligung schon geschafft. Versteht ihr? Heiligung hat sehr viel mit diesem Bereich Sexualität zu tun. Und wie passiert Unzucht und Ehebruch? Woher kommen die Leute auf die Idee? Ne, woher kommt ein Mann auf die Idee, jetzt eine andere Frau zu holen? Oder, ne, oder ein Single, eine junge Frau zu haben, mit der er nicht verheiratet ist. Woher kommen die Leute auf diese Idee? Ja, eines der wichtigsten Gründe ist, ja, weil die Frauen oder die Männer auch, ne, es geht hier nicht um Frauen und so, die Frauen und die Männer sich anzüglich kleiden. Das heißt, sie kleiden sich in einer Art und Weise, die das, ich sage mal so, das durchsickern lässt, dass sie sexuell offen sind, dass sie da irgendwas in diesem Bereich zulassen wollen. Mit der Kleidung, die kommunizieren das. Ihr wisst, dass es was, sowas gibt wie eine Körpersprache. Ne? Und durch die Kleidung sprechen wir auch. Durch die Kleidung spricht, ich sage mal, ich spreche als Mann, ne? Aber das Gegenteil gilt auch. Durch die Kleidung einer Frau sagt sie, ich suche einen Mann, damit ich jetzt eine intime Beziehung mit ihm habe. Durch die Kleidung. Und auch durch Schminke und anderen und Gestik, ne, und Blicke, ne, sagt die Frau, die Frauen solche Sachen. Die machen den Männern das in einer Körpersprache klar. Ich will, ne, ins Bett. Das sagen viele Frauen. Viele wollen das gar nicht, ne, aber machen es trotzdem. Unbewusst. Darum müssen wir darüber nachdenken. Das ist ein Thema. Und die Männer das Gleiche. Das Gleiche, die Männer sind nicht weniger unschuldig und die machen auch nicht weniger solche Sachen. Ne? Weil der Mann hat, sagen wir so, eine etwas andere Art, wie er eine Frau kommuniziert, dass er mit ihr ins Bett steigen will, als die Frau. Die Frau hat, sagen wir so, öfter diesen Aspekt, der, ich sage mal so, den Blick auf ihren Körper zu ziehen. Und wie zieht jetzt eine Frau den Blick eines Mannes auf ihren Körper? Ja, durch die Art, wie sie sich kleidet. Ne? Durch die Art, wie sie sich kleidet oder wie sie sich nicht kleidet. Ne? Das heißt, was oder was sie trägt oder was sie nicht trägt, ne? Da macht die Frau genau das. Und der Mann macht das auch. Der Mann hat auch seine Methoden, um den Frauen um sich herum klarzumachen, dass er jetzt eine Frau sucht, um ins Bett zu steigen. Und Kleidung spielt eine wichtige Rolle in dieser ganzen Sache. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier dieses Thema bespreche, aber wir müssen das hart besprechen. Wir sind gegen Ehebruch, wir sind gegen Unzucht, ne? Aber wie passiert das dann? Ja, passiert auch durch solche Sachen. Weil die Menschen einige Begriffe manchmal vermischen. Zum Beispiel, die jungen Frauen oder junge Männer wollen schön sein. Ist normal. Man will schön sein. Aber die Medien, Fernseher und so weiter, die sagen, willst du schön sein? Toll, dann sei sinnlich. Viele vermischen das. Die denken, wenn ich schön sein will, wenn ich die Blicke der Männer auf mich ziehen will, dann muss ich ganz enge Kleidung tragen. Die denken, oh, alle Männer finden mich schön. Ne? Aber die weiß nicht, die junge Frau weiß nicht, dass die Männer gar nicht denken, du bist schön oder so. Die wollen was anderes. Ne? Weil die Menschen das vermischen. Wir sollen schön sein. Wir sollen uns schön finden. Ja, Gott hat alles gut gemacht. Alles, was er gemacht hat, war gut. Und wir wurden gut gemacht, wurden schön gemacht. Und darum können wir diese Gewissheit haben. Und viele Menschen, die haben diese Gewissheit nicht. Die denken, ich bin hässlich. Wie kann ich mich schöner machen? Ja, wenn ich jetzt ganz teure Klamotten kaufe, Klamotten, die 1.000 Euro kosten, und dann werde ich sehr schön und alle werden auf mich gucken. Ne? Aber ich brauche das nicht. Das heißt, ich weiß, ich bin schön und wenn die anderen auf mich gucken oder nicht gucken, egal. Ne? Das heißt, ich weiß für mich selbst, dass ich mich schön finde. Und das ist jetzt keine Sünde, kein Eitel, nur weil ich weiß, Gott hat mich geschaffen. Gott liebt mich. Ich bin wichtig für Gott. Ich brauche nicht, dass Leute auf mich schauen und sagen, du bist toll, du bist schön, du bist lieb, ich liebe dich. Ich brauche das nicht. Es ist gut, ne? Ich sage nicht, dass es schlecht ist, wenn Leute sagen, du bist schön oder ich liebe dich oder solche Sachen. Nein, okay, das gefällt mir. Aber ich brauche das nicht seelisch. Es ist kein Bedürfnis, sondern das ist nur eine Ergänzung. Ne? Eine Ergänzung. Aber die Welt, die macht das, die bringt das durcheinander. Zum Beispiel elegant. Elegant ist richtig, in meiner Meinung. Man sollte elegant sein. Jeder Christ sollte elegant sein. Das ist elegant. Er sich kleidet in einer sinnvollen Art und Weise. In einer, zum Beispiel, dass jetzt die Farbe des Hemdes mit der Farbe der Hose oder des Rockes passt. Ne, und das ist jetzt nicht zu groß oder zu klein und solche Sachen. Elegant halt, ne? Dass die Kleidung, ich sag mal so, ist einfach ein bisschen schwer zu erklären, was hier das Wort elegant heißt. Aber was ich nicht mit elegant meine, ist schick, das heißt teuer. Ne, viele denken, elegant heißt teuer. Nein, man kann sich elegant kleiden, aber günstig. Und ich würde sogar sagen, dass die günstigsten Kleider, die es gibt, elegant sind. Oder anders gesagt, die eleganten Kleider sind günstiger als die schlampigen Kleidung. Ne, weil viele kaufen sich jetzt Kleidung, die ganz schlampig aussehen, die schon aussehen wie gebraucht, wenn sie neu sind, ne? Und zerrissen und so weiter. Und die nach 3 Monaten schon wie ein Lumpen aussehen. Ne? Das heißt, langfristig gesehen sind die teurer, ne, als die eleganten Sachen. Weil die eleganten Sachen, hier ein Hemd, ein richtiges Hemd, hält viele, viele Jahre. Ne? Wie jetzt dieses Hemd, was ich hier benutze, haben schon 3 anderen Männer benutzt und wahrscheinlich ist es schon 20 Jahre alt und sieht immer noch gut aus. Ne? Ein Beispiel. Könnt ihr nachher die Aufnahme sehen, welches Hemd hier ich benutze. Ein Beispiel. Ich habe das, ne, ich benutze, einige würden sagen, oh, du benutzt ein Markenhemd. Ja, aber haben schon 2 andere Männer benutzt. Und das ist wahrscheinlich 20 Jahre alt, dieses Hemd. Aber passt immer noch. Das heißt, wenn man jetzt, ne, berechnet, wie viel dieses Hemd gekostet hat, als man es gekauft hat, und wie lange es gehalten hat, dann merkt man, dass es günstig war. Versteht ihr? Ne? Und ist sehr viel schöner als viele andere Hemden, die jetzt billiger sind, aber dann nachdem man es dreimal benutzt hat, schon alle schief sind, hier und da alles krumm und so weiter etc. Ne? Darum ist diese Idee elegant. Elegant, ne? Sollte man sein. Und modisch ist falsch. Schick ist falsch. Schick, ne? Das heißt teuer. Ich muss hier nicht eine Uhr benutzen, die jetzt 2000 Euro kostet. Das ist schick, das ist sprotzig, das ist eitel. Ein Christ soll nicht eitel sein, er soll nicht sprotzen. Ein Christ soll demütig sein, ein Christ soll einfach sein, ein Christ soll die einfachen Sachen suchen. Ein Christ soll sein Leben unkompliziert machen. Ein Christ soll anständig und demütig sein. Ne, das hat mit schick gar nichts zu tun. Ich denke, elegant geht. Ne, ich kenne viele, viele Leute in Brasilien, die sind sehr arm, die verdienen 400 Euro im Monat, aber trotzdem gehen sie mit einem Anzug und Krawatte in der Gemeinde. Ne, weil ja, ein Anzug und eine Krawatte, die halten 50 Jahre. Ne? Du kannst immer wieder waschen und die halten einfach. Ne? Und die kann man dann gebraucht verkaufen und ein anderer kann es benutzen und dann wieder ein Dritter, ein Vierter kann es wieder benutzen. Das heißt, an solche Kleidung verdiene die Kleidungsindustrie nicht. Ne? Die Kleidungsindustrie, wenn sie jetzt einen Anzug fabriziert, ein sehr guter Anzug fabriziert, hat es einmal verkauft und dann nie mehr. Der Kunde verschwindet. Ne? Und was macht die Kleidungsindustrie? Die sagen, das wollen wir nie mehr machen. Wir müssen hier Sachen machen, die nach 3 Monaten schon kaputt sind, dass die Leute immer wieder kommen und wieder kaufen und wieder kaufen und wieder kaufen. Ne? Und die Leute sind dann so dumm und machen das. Und sind noch hässlich gekleidet. Modisch. Ne? Weil Mode ist auch so ein Problem. Viele haben diese ein niedrigen Selbstwertgefühl. Und die denken, oh, wie kann ich hier mein Selbstwertgefühl steigern? Indem ich Klamotten trage, Kleider trage, die modisch sind. Wo alle sagen, oh, du hast die neuesten Tendenzen, ne? Du folgst sie und so weiter. Ne? Und dann, das schmeichelt das Selbstwertgefühl der Frauen meistens. Ne? Aber modisch ist problematisch, weil ne, man immer wieder Geld ausgeben muss, weil nach ein paar Monaten ist was anderes en vogue. Ne? Und dann muss man das jetzt abgeben, wegwerfen oder ne, und dann was anderes kaufen. Modisch ist nichts für Christen. Ne? Was sollen wir sein? Wir sollen sympathisch sein. Wir sollen schön sein, aber wir sollen nicht sinnlich sein. Was ist sinnlich? Sinnlich sind ne, sagen wir, Gesten, Blicken, aber Kleidung, die bestimmte Körperteile betonen. Oder zeigen. Ne, wie jetzt ein Minirock zeigt die Beine. Ne? Aber es gibt auch lange Röcke, die nicht zeigen, aber die betonen. Aus Lycra zum Beispiel. Ne? Die sind elastisch und dann kann man da schon sehen, was da drunter ist. Ne? Das heißt, das ist alles sinnlich. Weil man will den Blick der Männer auf sich ziehen. Ich rede als Mann über die Frau, aber das Gleiche gilt auch umgekehrt. Die Männer, die wissen auch, wie man den Blick der Frauen auf sich zieht. Ne? Man muss schon aufpassen. Man muss schon aufpassen, weil viele haben schon gesündigt. Viele christliche Frauen haben schon Ehebruch gemacht und haben es vorher nie gedacht. Die haben, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ne? Einfach, ne? Plötzlich waren wir im Bett und dann, ne, ich weiß nicht, woher das kam. Ja, woher kam das? Zuerst den Blick der Männer auf sich ziehen, durch die Kleidung, ne, aber unbewusst. Oft ist das unbewusst. Die wissen gar nicht, dass die das machen. Und dann passiert das und dann sagen wir, der Teufel, der ist an alles schuld. Sicher hat er hier sehr viel gearbeitet, ne. Ne, die merken das gar nicht, ne. Einige Frauen, die sagen, ah, du musst jeden Tag, bevor du rausgehst von deiner Wohnung, dich ins Spiegel schauen. Ja, okay, logisch, müssen wir ja immer tun. Ne? Ich vergesse das manchmal und wenn ich dann zurückkomme und mich in den Spiegel sehe, dann ich hatte vergessen, mich zu kämmen, meine Haare sind in die Höhe, in die Bergen und dann, oh, wie, welche Blamage. Ne? Okay, aber das Problem ist, ne, eines Tages habe ich so eine Frau gehört und die hat das gesagt, vor einer Gemeinde. Leute, ich ziehe mich, ne, meine Kleidung, die ist dezent. Jedes Mal, wenn ich vom Haus gehe, dann gucke ich mich am Spiegel. Aber diese Frau, die hatte eine ganz unanständige Kleidung auf. Aber sie, in ihren Augen, war ihre Kleidung anständig. Aber wo liegt denn dann das Problem? Warum erkennt diese Frau nicht, dass ihre Kleidung sinnlich ist? Ja, weil sie sich als Frau guckt. Sie guckt sich in den Spiegel und sieht sich, ihre Augen sind die Augen einer Frau. Das heißt, die meisten Frauen, die können sich nicht selber gucken wie ein Mann. Die können nicht erkennen die Art, wie guckt ein Mann auf eine Frau. Ja? Und so umgekehrt, ein Mann kann nicht erkennen, wie eine Frau ihn sieht. Und so kann eine Frau nicht erkennen, wie ein Mann sie sieht. Ne? Versteht ihr? Das heißt, diese Frau, ne, wie die ich jetzt meine, die war sehr unanständig angezogen mit so einer Leggingshose, ne? Weil diese Leggingshose ist eine lebendige Pornografie, ne? Ja, weil die alles zeigt, ne? Und die sagt, ich bin anständig, ne? Und ne, ich wollte fast schreien, als ich das gehört habe, ne? Und wo liegt das Problem? Darum sage ich, am besten ist, wenn der Ehemann die Ehefrau berät und sagt, diese Kleidung ist zu anzüglich, zu sinnlich. Dann werden die anderen Männer auf dich gucken und das will ich nicht. Ne? Ich will nicht, dass andere Männer auf meine Frau gucken und ne, Gedanken haben, ne, sie ins Bett zu kriegen. Versteht ihr? Das will ich nicht. Dann muss ich meiner Frau sagen, ja, wenn du mit dieser Kleidung rumläufst, dann werden alle Männer solche Gedanken haben. Ne? Das will ich nicht. Weil Jesus auch selber gesagt hat, wenn ein Mann eine Frau anguckt und diese Gedanken hat, dann hat er gesündigt. Ne? Ich will nicht, dass die anderen Männer, die anderen Geschwister sündigen, wenn sie auf meine Frau gucken. Dann muss ich meiner Frau sagen, das, ne, ist nicht gut. Und das Gleiche sie für mich. Wenn ich jetzt irgendwas anziehe, was, ne, das Gleiche bewirkt auf den Frauen, die Schwestern oder so, dann muss meine Frau sagen, Rolf, ne, wenn du das anziehst, dann werden die Frauen ja böse Gedanken haben, ne, und so. Ne? Und darum ist diese Idee wichtig, dass man sich berät. Ne? Dass man versucht zu gucken, wie sehe ich aus. Und ein wichtiger Tipp ist, ne, zeigt unsere Kleidung unser Körper oder nicht. Wie jetzt, wir werden gleich sehen, Gott denkt an unsere Kleidung, werden wir gleich sehen. Modebranche, hatte ich vorher gesagt, ne? Die Modebranche, die wollen was? Was wollen die? Wie die Alkoholindustrie, die wollen Geld verdienen. Die wollen verkaufen, verkaufen, verkaufen. Darum haben sie immer neue Ideen, wie die mehr verkaufen. Und die meisten Modedesigner, ne? Was sind die? Muss ich gar nicht sagen. Ne? Wie die leben, welche Einstellung zur Sexualität die haben, ne? Muss ich gar nicht sagen. Das heißt, die wollen das, die wünschen sich das, dass genau das passiert, dass die Leute, die ihre Kleidung tragen, Ehe brechen, ne, die Unzucht treiben, die wollen das, die machen das absichtlich. Das heißt, es ist manchmal sogar schwer, eine anständige Kleidung zu finden in einem Laden, eine Kleidung, die wirklich unseren Körper bedeckt. Diese Branche, die profitiert von der Unsicherheit der Menschen. Ja, die Menschen und Jesus, die wissen nicht, dass sie geliebt sind. Dann müssen sie das provozieren, dass andere auf sie gucken. Und dann haben sie das Gefühl, oh, die anderen mögen mich, weil sie auf mich gucken. Ne? Aber die gucken nicht auf die Person, sondern auf die Kleidung oder auf den Körper. Ne? Das ist alles so Betrug. Die ganze Welt ist ein Betrug. Und der Teufel, der, ne, ist Meister, die Menschen zu betrügen und die Menschen, die betrügen sich selbst. Ne? Und wir Christen, wir müssen uns nicht verschönern. Ja, das ist auch so ein Problem mit der Schminke zum Beispiel. Ne? Ich sage so, ich verbiete hier gar nichts. Ne? Aber die Idee, der Gedanke, ja, warum schminken sich Leute, ist vielleicht, weil einige dieses Gefühl haben, ich bin nicht schön genug, ich muss mich jetzt ein bisschen korrigieren, reparieren, ne, damit ich dann mehr schön werde. Ne. Muss man ein bisschen nachdenken, warum man solche Sachen macht. Es gibt auch viele Frauen, die, ne, die das gewöhnt sind, wie einige Männer, die trinken jetzt ein Glas Bier, weil ihr Vater das gemacht hat, der Großvater das gemacht und so weiter. Und auch Frauen, ne, die machen das, weil, ja, weil ihre Mutter das auch gemacht hat und die Großmutter das gemacht. Das heißt, ich kann nicht hier richten und sagen, jede, die sich schminkt, ist falsch oder so. Das kann ich nicht sagen. Ne? Aber wir sollten einfach nachdenken, die Prinzipien, die dahinter liegen. Ja, weil wenn jetzt eine Frau einen roten Lippenstift hat, was bedeutet das in der Körpersprache? Welche Information kommt im Gehirn eines Mannes an, wenn er eine Frau sieht, die rote Lippenstift trägt? Ja? Da wird mein Gesicht rot, wenn ich nur darüber denke. Versteht ihr? Jetzt habe ich ihr verstanden, meine Körpersprache, ohne mich zu sehen. Ja, lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Ich denke Stefan, oder? Ja, Psalm 100. Ja.
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Psalm 109.
Genau, genau. Ne? Ganz klar. Noch so ein Vers. Ne? Wir könnten hier Johannes 3,16 sagen, also hat Gott die Welt so sehr geliebt, zum Beispiel. Ne? Gott liebt die Welt, Gott liebt uns alle. Es gibt tausende Verse, die das sagen, aber hier ist ganz klar, Gott hat uns erstaunlich und wunderbar gemacht. Wenn wir denken, ich bin hässlich, das ist eine Sünde. Ne? Wenn jemand denkt, niemand liebt mich, das ist eine Sünde. Gott liebt dich. Ne? Gut. Nächste Überschrift. Gott denkt an unsere Kleidung. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Okay, gut, dann lies bitte, Nelly.
Ja, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. 1. Mose 3, 21.
Die meisten Bibel bringen hier, Gott machte Adam und seiner Frau Kleidung. Aber das ist falsch. Das ist falsch, weil sie schon gekleidet waren. Adam und Eva waren schon gekleidet. Ja, weil sie hatten sich Schürzen aus, ne, Feigenblätter gemacht. Das heißt, die waren schon gekleidet. Warum würde Gott ihnen dann eine Kleidung machen? Hier steht es ganz deutlich. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibröcke. Ja, Leib ist so ein altes Wort für Körper. Und Rock, ne, ist ein Kleidungsstück, was den ganzen Körper bedeckt. Von Fuß bis Schulter. Leibröcke ist es quasi ein doppelt gemoppelt, ne? Weil Rock bedeutet das schon und Leib, ne, betont das nur, ein Rock für den ganzen Leib, ganz betont, zweimal betont, aus Fell. Das heißt, für Gott, oder lass uns mal nachdenken, was hat denn Gott da gemacht? Gott war nicht zufrieden mit den Schürzen, was Adam und Eva sich gemacht hatten. Gott war nicht zufrieden. Ne, ganz klar, er war nicht zufrieden. Aber wie sehr unzufrieden war er? War er ein bisschen unzufrieden, mittelmäßig unzufrieden oder sehr unzufrieden? Wenn wir sehen, wie er gehandelt hat, dann können wir merken, dass er sehr unzufrieden war, weil er sofort gehandelt hat. Ne, wenn er nur ein bisschen unzufrieden wäre, dann könnte er sagen, schau mal Adam und Eva, diese Bikinis, die ihr da habt, sind nicht so toll oder so, ne? Schaut mal, dass ihr irgendwann mal das ein bisschen verbessert oder so, ne? Aber nein, Gott hat Tiere getötet, quasi, ich sag mal, eigenhändig, in Klammern, ne? Gott natürlich hat keine Hände, aber hat Tiere getötet, hat Kleider gemacht, ne? Hier steht, Gott machte, Gott hat Kleider gemacht und er bekleidete sie. Er hat gesagt, so, Adam und Eva hier, ne? Wie quasi ein Kind, was die Eltern anziehen muss. Ne? Er sagt hier, er hat nicht gesagt, hier, ich habe Kleider für euch gemacht, ich lege die mal hin und ihr zieht die an. Nee, Gott hat sie bekleidet. Stellt euch das mal vor. Das heißt, so sehr war Gott empört von diesen Schürzen aus Feigenblättern. Ne? Warum? Warum ist das so? Ne? Warum ist das so? Weil jetzt Nacktheit ein Riesenproblem geworden ist. Ein Riesenproblem. Weil vorher ja, hatten Adam und Eva keine bösen Gedanken. Aber jetzt haben die Menschen bösen Gedanken. Die denken, ne, die Männer und Frauen, die, wenn sie andere Männer und Frauen anschauen, dann haben sie böse Gedanken. Sehr böse sogar. Viele, viele sehr, sehr, sehr böse Gedanken. Ne? Vergewaltigung und Sachen, die man als Christ gar nicht nennen darf und geschweige denken darf. Das denken viele, viele Menschen. Ne? Und das wird gefördert durch die Nacktheit. Darum, Gott wusste das und hat gesagt, ich muss was dagegen tun. Die Menschen haben gemerkt, dass sie nackt waren. Und Gott hat gemerkt, das ist ein Riesenproblem. Und das ist bis heute so. Wenn jetzt ein Mann oder eine Frau läuft auf die Straße und lässt so seinen Körper ansehen, ne, sei es jetzt durch zu wenig Kleidung oder dass die Kleidung irgendwie zu eng ist und so weiter, dann haben die Menschen böse Gedanken. Und das ist halt so. Das ist eine Folge von der Sünde. Früher war das nicht so, aber nach der Sünde gibt es dieses Problem. Und das ist nicht nur ein Problem in Deutschland oder in Amerika oder so. Nein, es ist ein Problem in der ganzen Welt. Interessanterweise ne, kleiden sich alle Menschen in der ganzen Welt. Es gibt keinen Mensch auf der Welt, der, ich sage mal, kein normaler Mensch auf der Welt, der, kein Volk auf der Welt, der nackt lebt. Auch die Afrikaner, ne, einmal geschah so eine witzige Situation, wo ein Europäer einen Afrikaner geredet hat, mit einem Afrikaner sich unterhalten hat, der jetzt nur eine Schnur um den Bauch hatte. Ne? Und dann hat der Weiße gefragt, hör mal, warum nimmst du diese Schnur nicht ab? Ne? Und dann sagt der Afrikaner, soll ich denn nackt laufen? was bedeutet diese Geschichte, dieser Witz? Das ist eine witzige Geschichte, aber könnte vielleicht passieren sein, dass auch diese Menschen ein Schamgefühl haben und die denken, mit diesen Schnur um den Bauch ne, lösen sie dieses Problem. So wie Adam und Eva mit ihren Feigenblättern haben gedacht, so jetzt haben wir hier eine Schnur um den Bauch, das heißt wir haben da irgendwas. Und Gott hat gesagt, nee, das ist nicht genug, das ist falsch. Und jetzt dieser Afrikaner, der jetzt mit der Schnur um den Bauch herumläuft, der macht auch falsch. Das ist falsch, so soll es nicht sein, biblisch gesehen. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ja, aber schau mal, die Indianer, die sind auch halb nackt im Wald, aber die sind nicht die Bibel. Die Indianer haben nicht die Bibel geschrieben, die Indianer sind nicht Propheten. Wenn die nackt laufen, dann tun sie was Falsches. Und unter den Indianern gibt es viel Unzucht und viel Ehebruch. Ne? Genau deswegen, weil sie halb nackt da rumlaufen, dann gibt es viel, viel Unzucht und Ehebruch und auch die Folgen davon. Das heißt viel Abtreibung. Ne? Das ist so ein, ich weiß das aus Brasilien, die Indianer, die haben dieses Problem. Das heißt, die machen viel ne, herum und dann haben sie Kinder, die sie nicht wollen. Was machen die dann? Die töten diese Kinder. Die begraben die ein Loch und machen das Loch zu ne? Und fertig. Ne? Und dann kommen die Weißen und staunen und sind empört. Ne? Versteht ihr? Woher kommt das? Ja, kommt auch teilweise aus der Kleidung. Kleidung provoziert. Ja, fehlende Kleidung provoziert Unzucht und Ehebruch. Normal. Ne? Da müssen wir uns einfach Gedanken machen. Das ist hier nicht eine Gesetzlichkeit. Ne? Gesetzlichkeit ist das Schlimmste, was es gibt. Aber wir müssen einfach erkennen, Gott hat sich gesorgt. Gott hat eigenhändig das Problem gelöst. Leibröcke, und so sollen wir auch denken, Leibröcke. Das heißt, wir müssen unseren Körper bedecken. Nicht den ganzen Körper, nicht bis der Fingerspitze, nicht bis zum Zeh. Aber wir müssen schon so bedecken, dass wir hindern, so wie möglich hindern, dass andere Menschen, wenn sie auf uns gucken, auf böse Gedanken kommen. Ich denke, das ist die Idee dahinter, hinter Anstand. Das Wort Anstand, was bedeutet dieses Wort? Ne? Das sich bedecken, sich verstecken, nicht nur bedecken jetzt mit Lycra oder so, das hilft nicht. Aber mit solche Stoffe, die uns wirklich schützen. Uns schützen, ja, uns auch schützen. Ja, weil wenn jetzt eine Frau auf die Straße läuft mit so Leggingshose oder so und dann kommen einige junge Männer auf böse Gedanken und vergewaltigen sie, ne? Die hätte sich lieber geschützt. Ne? Ich will hier nur erklären, warum bestimmte Sachen passieren. Ganz schlimme, das sind hässliche Sachen. Ne? Eine Vergewaltigung ist eine der schlimmsten Sachen, die es gibt. Aber wir müssen auch verstehen, dass es Mechanismen dahinter gibt, die das fördern oder die das dann auch hindern könnten. Ne? Gut. Aber nicht nur die Kleidung. Ne? Es gibt ja viele, ich sag mal so, türkische oder arabische Frauen, die jetzt auch diesen Kopftuch tragen und so, ne? Die denken, okay, ich muss mich bedecken, ich muss meinen Körper bedecken. Aber wie kommunizieren sie den Männern um sich herum, wenn sie mit denen ins Bett springen wollen? Ne? Das heißt, es ist normal, dass Frauen ohne Jesus das so möchten. Ne? Wie kommunizieren sie das? Ja, dann halt nicht dadurch, dass sie jetzt bestimmte Körperteile zeigen, aber dann durch Gestik, Blicke, ne? Und auch, ich sage mal so, auch ein Rockenkleid kann, ne, eng sein und so weiter etc. Das heißt, wenn eine Frau läuft und viel, sagen wir so, wackelt, ne, das kommuniziert auch, ne, Sachen in den Köpfen der Männer. Ne? Das heißt, da gibt es immer eine Methode. Das heißt, die in Saudi-Arabien, ne, die sagen, die Frauen müssen sich bedecken von Kopf bis Fuß und sogar die Augen, ne, müssen dann ein Gitter davor haben, ne, um je zu vermeiden, ne, dass solche Sachen passieren, ne, aber passieren trotzdem, ne, weil der Mensch ist einfach böse. Der Mensch sucht immer einen Weg, das zu machen. Aber was ich einfach will, ist, dass wir jetzt nicht naiv sind, wie einige Frauen, die sagen, ja, mir egal, wenn die Männer auf mich gucken, ist ihr Problem. Das ist nicht immer nur das Problem der Männer, wenn sie auf Frauen gucken. Manchmal ist auch das Problem der Frauen, die den Blick der Männer auf sich ziehen. Und eine christliche Frau sollte das berücksichtigen, nicht die Männer zu quälen. Ja, weil das ist eine Quälerei, wenn ein Mann in einer Kirche, in einer Gemeinde geht und da sieht Frauen, die, ne, wackeln und kurze Kleidung tragen etc. Und dann muss der Mann immer denken, nee, ich darf daran nicht denken, das ist Sünde, was mir gerade so, ne, im Kopf kommt und so weiter, ne, das ist nicht gut, ne, man geht zum Gottesdienst, um Gott zu loben, zu preisen, anbeten und nicht hier auf böse Gedanken zu kommen, ne, darum ist es toll, finde ich toll, persönlich, meine Meinung, wenn ich in eine Gemeinde ankomme, wo die Frauen anständig gekleidet sind, weil ich dann Gott anbete und nicht hier einen geistlichen Kampf noch durchführen muss, parallel dazu. Ne? Ne, das ist einfach ein Thema, was kompliziert ist, aber wir müssen das besprechen. Gut, auf der nächsten Seite die Überschrift Geschlechter. Das ist auch so ein anderes Thema. Bis jetzt war das Thema mehr so in Richtung Sinnlichkeit. Und jetzt geht es in Richtung Rolle. Das heißt, Gott hat die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Er hat die Menschen nicht als Neutrum geschaffen und sagt, du kannst selber entscheiden, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Viele sagen das so, aber das stimmt nicht. Wissenschaftlich stimmt das nicht. Ne, jede Person hat einen Chromosom X oder Y. Und jede Zelle unseres Körpers hat diese Chromosomen und ist immer gleich. Die Millionen oder Milliarden Zellen meines Körpers, jede dieser Zelle hat diesen Chromosom und die sind immer gleich. Jeder Mann hat in jeder Zelle seines Körpers einen bestimmten Chromosom. Und jede Frau hat in jeder Zelle ihres Körpers ein Chromosom, was sagt, sie ist eine Frau, ne, und beziehungsweise er ist ein Mann. Es gibt hier nicht was dazwischen. Von der Natur aus gesehen ist das so. Ne, früher gab es, man hat gehört von Menschen, die jetzt zur Welt gekommen mit den zwei Geschlechtern. Aber das stimmt nicht. Ne? Früher hat man das so erzählt, oh, schau mal, ne? Da ist einer geboren, der ne, die zwei Teilen hat, sowohl das auch das andere. Ne? Nein, 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 das meine ich nicht, Schwester. Ich meine was anderes. Das, ich meine eine Frau, die jetzt auch nicht nur ihr Geschlechtsorgan hat, sondern noch ein so ein Stück Fleisch da vorne. Ne? Und das heißt, da gibt es Leute, die glauben, ja, das ist eine Person, die jetzt gleichzeitig ein Mann oder eine Frau ist. Aber das stimmt nicht. Ne? Dieses Stück Fleisch, das wird dann abgeschnitten und dann ist es eine Frau. Das ist dann halt ein Fehler, dass einige, das heißt in jede zigtausend Menschen eine Frau wird geboren, so mit so einem Stück Fleisch da vorne. Und dann die Dummen, die sagen, oh, der hat die zwei Geschlechter. Ne? Jede Person ist entweder ein Mann oder eine Frau. Jede Person hat in seinen Zellen entweder den Chromosom X oder Y. Und dann kommen wir zurück zum Thema Glaube. Das heißt, wenn ich an Gott glaube und sage, alles, was Gott tut, ist gut, dann heißt es auch, ich muss das dann auch gutheißen, welches Geschlecht ich habe. Wenn ich ein Mann bin, dann muss ich sagen, Gott, ich danke dir, dass ich ein Mann bin. Und wenn eine Frau ist, dann muss sie sagen, Gott, ich danke dir, dass ich eine Frau bin. Ne, weil ansonsten wäre das eine Lästerung. Wenn einer sagt, Gott, du hast einen Fehler gemacht, am besten hättest du mich als Frau geschaffen oder umgekehrt. Ne? Das ist eine Lästerung, das ist ein Unglaube, das ist falsch, das ist eine Sünde. Das heißt, wir müssen sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Und wir müssen auch unsere entsprechenden Rollen übernehmen. Ne? Der Frau hat eine bestimmte Rolle in der Familie und was er tun soll, etc. Und die Frau hat auch ihre bestimmte Rolle in der Familie und was von ihr erwartet wird, von Seiten Gott und so, was Gott von ihr erwartet, ist ein bisschen anders, als was Gott von dem Mann erwartet. Und darum hasst auch Gott, wenn jemand versucht, das hier zu ändern, zum Beispiel durch die Kleidung. Wer ist jetzt dran? Ich denke Assi, ne? Okay, okay. Nelly, okay, dann den Nächsten, bitte.
Soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. 5. Mose 22,5.
Gott hat uns so geschaffen. Einer ist ein Mann, einer ist eine Frau. Und wenn jemand ja das witzig findet, das zu ändern, und es gibt Leute, die das wirklich so wollen, ne, sich jetzt hier kleiden, ein Mann sich kleiden wie eine Frau oder eine Frau sich kleiden wie ein Mann. In Deutschland ist das sehr, ich sag mal so, sehr oft der Fall, weil durch den zwei Kriegen, Weltkriegen, die jetzt quasi praktisch in Deutschland der Hauptort der Austragung dieser Kriege war, sind ganz, ganz viele Männer ums Leben gekommen und ganz, ganz viele Frauen mussten in den Fabriken arbeiten. Und durch diese Tatsache haben wir viele, viele Frauen in Deutschland quasi eine Art Männlichkeit. Das heißt, so eine Art zu sein, ähnlich wie ein Mann. Weil ihre Mütter und Großmütter mussten in Fabriken arbeiten und dann mussten sie die Haare kurz schneiden, ja, weil in der Fabrik lange Haare, die stören. Und auch ein Rock in einer Fabrik stört auch, weil man viel laufen muss hin und her und rauf und runter. Und dann haben einige Frauen, viele, viele Frauen in Deutschland, so eine maskuline Art auf sich genommen. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die Frau, die muss zurück zu ihrer Feminilität, zu ihrer Weiblichkeit. Das ist nicht Sinnlichkeit, sondern sich als Frau erkennen und sich als Frau auch ausgeben. Das ist manchmal nicht so automatisch, wie man denkt. Und das geht auch über die Kleidung. Es geht auch über viele andere Sachen, die Gestik und die Denkweise und sogar die Arbeit, welchen Beruf man nachgeht und so weiter. Es gibt viele, viele Details, die verbunden sind, aber heute ist das Thema Kleidung. Auch durch die Kleidung soll eine Frau versuchen, das zu betonen, dass sie sich freut, eine Frau zu sein, und dass sie sich freut, dass sie das betonen kann. Dieser Unterschied, was es gibt zwischen Mann und Frau. Und der Mann, der hat, ich sage mal so, wenig Alternativen. Ja, der Mann hat wenig Alternativen. Das heißt, wie kann ein Mann seine Männlichkeit betonen, aber jetzt im guten Sinn? Ist schwer. Das heißt ja, wenn er sich ein Hemd anzieht und eine Hose und Schuhen und so weiter, das ist das Einzige, was er tun kann. Aber eine Frau kann in verschiedenen Arten machen oder nicht machen. Das heißt, wenn jetzt eine Frau bestimmte Arten von Kleidung trägt, dann geht es in Richtung Männlichkeit, subtil. Das sind Sachen, die so jetzt man wirklich nachdenken muss. Betone ich jetzt mit meiner Kleidung mein Geschlecht oder geht es in Richtung Unisex? Ne? Versteht ihr, Unisex, das ist so eine Kleidung, die sowohl für Männer und als auch für Frauen können diese Kleidung tragen. Das ist Unisex, Kleidung, die zwei Geschlechter tragen können. Das ist die Mitte. Und das sollen wir nicht. Wir sollen nicht Unisex, das heißt, wir sollen nicht uns in der Mitte treffen, sondern wir sollen uns entfernen. Wir sollen betonen, den Unterschied betonen, der unter uns gibt, unter Männer und Frauen. Versteht ihr? Den Unterschied betonen und nicht sich treffen in der Mitte, sondern sich entfernen. Ja? Und wenn einer hört, wie ich das sage, dann würden viele sagen, du bist ein Sexist. Ne? Aber ich sage, nein, die Bibel sagt es, dass Gott uns geschaffen hat als Mann und Frau. Und der Teufel, der will das durcheinander bringen. Der Teufel, der sagt den Männern, du bist eine Frau vielleicht. Und der Frau sagt, du bist vielleicht ein Mann im falschen Körper. Und solche Geschichten, um die Menschen zu verunsichern, um die Menschen Unglück zu bringen. Weil dann werden die Menschen unzufrieden und sagen, ich möchte lieber eine Frau sein oder ich möchte lieber ein Mann sein und so weiter. Dann werden die Menschen unzufrieden. Und dann machen sie viel Unsinn und belästigen Gott, ne? Durch diese Handlungen, diese Operationen, die sie machen und vieles andere, ne? Die belästigen Gott sehr. Was ist dann die richtige Position? Ist die richtige biblische Position Feminismus oder Sexismus, Machismus, ne? Was ist die richtige biblische Position, ne? Weder noch. Die Bibel hat nie den Machismus gelehrt, weder Feminismus. Das heißt, ich glaube, wenige Leute würden sagen, die Bibel lehrt den Feminismus. Wenige Leute würden das behaupten. Ich würde behaupten, dass viele behaupten würden, dass die Bibel den Sexismus, das heißt, die Herrschaft der Männer betont. Viele glauben das wirklich, dass die Bibel lehrt, dass der Mann wichtiger ist als die Frau, dass der Mann was Wichtigeres, was Größeres ist als die Frau. Dagegen bin ich sehr dagegen. Ich bin völlig gegen Sexismus. Ne? Danke, Schwester Nelly, dass du auch dagegen bist. Halleluja. Endlich habe ich eine Frau gefunden, die gegen Sexismus ist. Ja, ich lache, aber weil es nicht witzig ist. Ne? Weil viele Frauen sind sexistisch, ne? Und einige Frauen sind feministisch und viele sind sexistisch, weil sie das glauben. Weil es wurde ihnen eingetrichtert, die Männer sind wichtiger. Das ist völlig falsch. Völlig falsch. Ne? Es gibt Texte wie jetzt Kolosser zum Beispiel. Ne? Kolosser, was sagt, der Mann ist der Kopf der Frau. Ne? Und dann denkt, ja, der Mann ist wichtiger als die Frau. Ja, aber was steht da? Dass Gott der Kopf von Jesus ist. Und Jesus ist der Kopf vom Mann. Und der Mann ist der Kopf von der Frau. Das heißt, dass Gott wichtiger als Jesus ist. Und viele Männer denken, ja, weil ich jetzt der Kopf der Frau bin, dann kann ich sie unterdrücken, dann kann ich sie befehligen, dann kann ich aus sie machen, was ich will. Ja, tut das Jesus mit den Männern oder tut das Gott mit Jesus? Nein. Ne? Nein. Es ist einfach eine Struktur. Wie jetzt, wir haben in Deutschland eine Kanzlerin und wir haben Abgeordnete und wir haben Landesminister und solche Wahlen. Aber es heißt nicht, dass diese Menschen jetzt als Menschen wichtiger sind als die anderen Menschen oder dass sie den anderen Menschen unterdrücken dürfen, weil sie jetzt ein Bundeskanzler oder Landesminister sind. Nein, das ist eine Funktion. Das ist eine Aufgabe. nichts weiteres. Und so auch zu sagen, dass Jesus der Kopf des Mannes ist und der Mann der Kopf der Frau, das ist eine Funktion. Aber nicht, um zu unterdrücken und solche Sachen und solche Geschichten und sagen, dass der ist wichtiger oder, ne? Nein, das lehrt die Bibel wirklich nicht. Die Bibel lehrt, dass für Gott, vor Gott gibt es keinen Mann und Frau. Vor Gott gibt es keinen Mann und Frau. Gott macht keinen Unterschied. Wir alle sind gleich wichtig. Nur wir haben verschiedene Rollen. Ne? Verschiedene Rollen, aber gleich wichtig. Ne? Wer ist wichtiger in einer Fabrik? Der Chef oder der kleine Arbeiter? Ja, wenn ich sage, der Chef ist wichtiger, okay, dann sollen alle kleinen Arbeiter nach Hause gehen. Nee, aber wer macht denn die Arbeit? Das heißt, jeder ist wichtig. Egal, ob er da, ne, in einem Büro sitzt oder da Schrauben dreht. Ne? Alle sind gleich wichtig, nur die haben verschiedene Funktionen. Und darum ist sowohl Sexismus als auch Feminismus völlig falsch, völlig bibelwidrig. Ja, wenn ich eine sexistische Person sehe, das ekelt mich. Ne? Die Bibel lehrt uns gegenseitigen Respekt, Liebe und Unterstützung. Das heißt, warum ist der Feminismus entstanden? Es gibt verschiedene Gründe. Ja, weil die Frauen es nicht mehr ausgehalten haben, von den Männern unterdrückt zu werden. Ja, okay, gebe ich völlig recht. Würde ich auch tun. Sagen, keine Unterdrückung. Ja? Weil die Menschen ohne Jesus sind. In der Welt, da draußen, sind alle Menschen ohne Jesus. Okay, darum unterdrücken die Männer die Frauen. Ja? Ich sage mal so, würde ich auch tun, wenn ich nicht Jesus hätte. Ich sage mal so, ne? Wer kann andere unterdrücken und das nicht tun? Ne? Wer jetzt auf eine Leiter klettern kann und das nicht tut, ist dumm. Ne? Wer steigen kann, wer die Chance hat und das nicht tut, ist dumm. Das heißt, unter den Nichtgläubigen ist es normal, andere Menschen klein zu machen, damit man selber groß wird. Ne? Ist es normal. Aber unter Christen soll es nicht sein. Unter Christen sollen wir uns respektieren, uns lieben und uns unterstützen. Das ist die Regel. Das gilt für Mann und für Frau. Ne? Und für Mann sogar mehr als für die Frau. Weil der, ne, steht, der Mann soll die Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ne? Das heißt, es ist noch viel mehr von dem Mann verlangt. Ne? Ganz zuletzt, häusliche Gewalt, das ist was ganz, ganz Schlimmes, passiert in den meisten, würde ich sagen, den meisten Familien, ne, weil wenn Leute ja sagen so sehr nahe sind, dann, ich sage mal so, dann kommt es einfach, dass die Leute ihren schlechten Seiten auch zeigen, weil wenn man da draußen vor den Freunden und so, dann zeigt man nur die gute Seite. Aber mit Leuten, wo man 24 Stunden den Tag verbringt, muss man einfach die böse Seite zeigen, sozusagen. Und dann passiert diese häusliche Gewalt. Aber unter Christen darf das nicht sein. Darf es nicht sein. Jeder gläubige Christ verabscheut häusliche Gewalt. Ich sage, das muss ich sagen, weil früher, wo ich aufgewachsen bin, in der Region, wo ich aufgewachsen bin, dann war das normal. Das, ich sage mal so, die Hälfte der Männer haben die Frauen geschlagen. Das war normal. Ne? Oder die Kinder, dass die Eltern die Kinder misshandelt haben. Ich sage mal, so stark geschlagen, dass sie jetzt rote Flecken oder ne, ich sage mal so, im schlimmsten Fall sogar Blut geblutet haben, ne? Versteht ihr? Früher war das so, ne? Dass man jetzt ein Kind mit einer Rute gehaut hat, dass es einen Striemen gab, wo manchmal sogar geblutet hat, versteht ihr? Solche Sachen, die entsprechen nicht der Bibel. Obwohl die Bibel sagt, die Eltern sollen die Rute benutzen, aber so wie ich das verstehe, ist es im übertragenen Sinn. Weil im Neuen Testament steht, dass die Eltern die Kinder nicht nicht ärgern sollen. Mir fällt ja nicht ein, das Wort, wie es in Deutsch ist. Aber nicht ungerecht behandeln sollen. Die Eltern sollen die Kinder gerecht behandeln. Und manchmal ist es auch Teil der Gerechtigkeit, eine Strafe auferlegen. Ja? Und manchmal kann auch diese Strafe auch ein Hauer auf den Po sein. Ne? Und da muss ich mir die interessante Geschichte erzählen, von meinem Großvater, wie er das mal mit meinem Vater und meine Tante gemacht hat, als sie noch kleine Kinder waren. Ne? Als meine Tante, ich sag mal, circa 8 Jahre alt war und mein Vater circa 7 Jahre alt. Und da haben die irgendwas verbrochen. Und dann kam mein Großvater und hat mit denen geschimpft und dann haben die ein bisschen geweint und so, ne, versteht ihr? Und dann hat mein Großvater gesagt, so, ne, Hanna und Werner, ihr könnt euch aussuchen, welche Strafe ihr wollt. 2 Stunden in der Küche helfen oder ein Schlag auf den Po. Hanna, was willst du? Dann weinen, ne? 2 Stunden in der Küche arbeiten. Ne? Werner, was willst du? Ein Schlag auf den Po. Ihm war lieber ein Schlag auf den Po als 2 Stunden in der Küche arbeiten, verstehst du? sehr interessante Geschichte, ne? Das heißt, auch nicht immer ist ein Schlag auf den Po schädlich. Ne? Ich soll das Kind nicht verletzen, körperlich verletzen. Ne? Okay, aber hier ist das Thema häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt ist ganz schlimm, ganz schlimm. Das heißt, wenn sich Eheleute sich anschreien, sich angreifen, sich schlagen, ne? Solche Sachen sind für Christen, ne? Unmöglich. Das geht nicht. Ne? Ich sage so, das geht nicht, aber passiert öfter, als man denkt. Aber dann muss immer wieder Vergebung kommen, dann muss immer wieder Versöhnung sein und muss immer wieder das Ziel gesetzt werden, das darf nicht mehr passieren. Ne? Wir müssen uns verstehen. Ne? Und das ist nicht üben. Darum sagt man auch, dass die Ehe das Labor der Liebe ist. Das heißt, wo unsere Geduld, unsere Liebe, unsere Vergebungsbereitschaft wirklich auf die Probe gestellt wird. Ne? Ja. Schwester, ich rede noch nur diese 2 Sätze zu Ende, dann können wir alles Mögliche reden. Ne? Gut, gegen den Strom, das heißt die Weltlichkeit. Die Welt, die ist ein Strom. Sei es jetzt die Medien, die Modegewerbe oder Alkoholgewerbe, ne? Die haben einen Strom, die sagen, alle müssen in diesen Strom schwimmen, alle müssen in dieser Richtung. Und es gibt so ein Sprichwort unter Fischern, was sagt, nur die lebendigen Fischen, die schwimmen flussaufwärts. Wir müssen gegen den Strom schwimmen, weil wir lebendig sind, weil wir einen eigenen Kopf haben, weil wir nicht immer nur machen wollen, was die Medien uns vorschreiben, was die Welt uns vorschreibt. Aber wir müssen dagegen halten. Ne? Und alle biblischen Autoren haben davor gewarnt, ja, Johannes, Titus und so weiter, ne? Nicht der Welt Raum schenken, nicht sein wie die anderen Menschen, sondern wir sind besonders. Wir folgen Gott, wir folgen seinen Willen. Und hier 3 Zeilen, das heißt Überschrift und 2 Zeilen über das Rauchen. Rauchen, dass das Rauchen zum Leben eines Jüngers Jesus nicht passt, ist ziemlich offensichtlich. Bitte 1. Korinther 3, 17 lesen. Ne? Ich denke, die wenigsten würden das noch diskutieren, dass Rauchen so gesundheitsschädlich ist, dass man sagen kann, ne, der Körper des Christen ist der Tempel des Heiligen Geistes und da passt Rauchen überhaupt nicht. Und niemand würde sagen, nee, aber die Vorteile, die gesundheitlichen Vorteile vom Rauchen sind doch so groß. Ne? Niemand würde das sagen, weil es keine gibt. Ne? Etc. Gut, und dann kann ich dann auch sagen, Halleluja, Amen.